SRF 1.
SRF 1 Forum.
120'000 Leute hier in der Schweiz haben türkische Wurzeln und diese Leute die schauen in diesen Tagen und Wochen gespannt ihre Heimat. Spielt sich der Präsident Recep Tayyip Erdogan mehr Macht in die Hände oder sagt die Mehrheit vom Volk Nein zum Referendum in der Türkei am 16. April? Sucht das grosse Land an der Schwelle zum Nahen Osten mehr Sicherheit und Stabilität oder geht es dem Staatschef nur darum, um mehr Einfluss, um eben Macht? Woher steuert die Türkei und was sagen türkische Staatsangehörige, die in der Schweiz leben, zum politischen Wirbelsturm, der aus ihrer Heimat bis hierher in die Schweiz kommt? Das diskutieren wir jetzt in der Sendung Forum bei meinem Kollegen Michael Sali.
Die türkische Regierung ist auf Wahlkampf im Westen, in Deutschland, in Holland. Die lesen und hören jeden Tag und auch in der Schweiz. Und jetzt sind auch bei uns Demonstrationen für oder gegen das Ansinnen vom Präsident Erdogan angekündigt. Der diplomatische Aussagen hängt ziemlich schief, weil Behörden hier mit Skepsis reagieren, sei es wegen der Sicherheit, rund um so Wahlkampfpsych oder um Themen wie Bespitzelung von Landsleuten oder hartnäckige Beeinflussungsversuche, als das, was man hört. Reden wir darüber, über das, was man hört. Wie lang ist der Arm von Recep Tayyip Erdogan und wie gross kann seine Macht werden? Das Telefon, das ihr mitdiskutieren könnt, das könnt ihr jetzt in die Hand nehmen. Und die Nummer dafür ist 0848 442 222. 0848 440 222. Ins Studio telefonieren und mitreden. Wie gross soll die Macht vom türkischen Präsidenten noch werden und wie stark darf er für das im Westen werben? Läutet uns an und sagt uns, wie ihr dazu denkt. Wir besprechen das mit Fachleuten im Studio und jetzt wechsle ich ins Hochdeutsche. Die Gäste sprechen Hochdeutsch, verstehen Mundart zum Teil, aber das ist die bessere Sprache für unsere Runde hier. Zu Maurus Reinkowski, er ist Islamwissenschaftler und Nahostforscher an der Universität Basel, kennt bestens die Geschichte der Türkei. Turkologe sind Sie, Sie haben das studiert. Der türkische Präsident möchte mehr Macht, Herr Reinkowski. Was wird aus der Türkei, ganz kurz, wir werden das vertiefen können, wenn ihm das gelingt?
Wenn ihm das gelingt, also wenn das Referendum mit Ja-Stimmen angenommen wird, dann wird es sicherlich der Weg hin sein zu einer deutlich autoritäreren Herrschaft, also einer Präsidialherrschaft, das kennen wir auch aus anderen Ländern wie Frankreich oder den USA, aber der große und entscheidende Unterschied ist, dass in diesem Falle die Befugnisse, der Machtzuschnitt des Präsidenten, und das wäre ja kein anderer als Recep Tayyip Erdogan, allzu groß wäre.
Aus Istanbul zugeschaltet in diese Sendung ist Reinhard Baumgarten, auch er Islamwissenschaftler und seit Jahren Korrespondent der ARD, unter anderem in der Türkei und in dieser Funktion häufig und gern befragt, gehört auch auf Radio SRF. Guten Abend, Herr Baumgarten.
Hallo, Jak Şamlar aus Istanbul.
Erdogan strebt nach mehr Einfluss als Staats- und Regierungschef. Wir haben das jetzt eingeleitet. Könnte er denn schalten und walten, wie er möchte, Herr Baumgarten, wenn das Referendum angenommen wird?
Nicht sofort. Also das Ganze bedarf dann noch einer Wahl. Das ist für November 2019 vorgesehen, wenn denn wirklich eine Mehrheit gefunden wird am 16. April. Und im November, ich glaube, es ist der 19. November, soll dann eben eine Präsidentenwahl und gleichzeitig eine Parlamentswahl stattfinden. Wie die Zwischenzeit gestaltet werden soll, das ist noch nicht ganz klar. Da gibt es noch sehr, sehr viele Lücken. Da wird noch diskutiert. Im Moment wird da gar nicht drüber diskutiert, weil im Moment versuchen ja alle nur für sich zu werben, entweder für Ja oder mit deutlich weniger Lautstärke für Nein, einfach weil die Gewichte hier, die medialen Gewichte hier so völlig ungleich verteilt sind, sind die Ja-Sager natürlich phonetisch gesehen in der Übermacht.
Wir werden das vertiefen, Herr Baumgarten. Ich gehe wieder zurück an den Tisch. Hier im Studio meine Kollegin Barbara Kohler. Was tut sich online? Hörerinnen und Hörer können mitdiskutieren zu dem Thema Türkei hier auf srf1.ch in einem Artikel, den wir aufgeschaltet haben. Was ist da so die Grundstimmung?
Der Jos Schmid aus Zürich hat uns einen Kommentar geschrieben. Ich lese das jetzt so auf Hochdeutsch vor für unsere Gäste im Studio. Die einzige Antwort auf antidemokratische Populisten ist die Gelassenheit. Ich finde, dass man gar nicht verhandeln sollte, solange die Umgangsform nicht anständig und demokratisch ist. Und auch Viktor Krummenacher aus Bodmingen hat geschrieben, er hat eine etwas andere Meinung. Er schreibt, Europa muss klar Stellung beziehen und Erdogans diktatorischen Machtgelüsten entgegenwirken. Allein seine letzten Säuberungsaktionen gegen Lehrer und Richter sind höchste Alarmstufe. Es braucht klaren Widerstand, dann reicht seine Macht auch nicht bis in die Schweiz.
Ja, Reinhard Baumgarten, was würden Sie sagen? Welche Stimmung ist jetzt angezeigt, wenn Sie in den Westen schauen? Gelassenheit, wenn man die Wahlkampfbemühungen der Türkei sieht, hier auch, was man jeden Tag lesen kann und hören kann, oder Klarstellung beziehen, was sich ja jetzt auch abzeichnet?
Ja, beides. Also wir haben gesehen, dass die Bundesregierung an der Spitze natürlich Frau Merkel die ganze Zeit gesagt hat, nicht provozieren lassen. Sie hat gesagt, ich mache nicht mit im Wettrennen der Provozierungen und der Provokationen. Und gleichzeitig hat aber ihr Kanzleramtsminister Herr Altmaier klargestellt, es darf weitere Auftritte von türkischen Politikern und Ministern geben, wenn sie angemeldet werden, wenn sie also nicht irgendwie versuchen, klandestin ins Land zu kommen. So ein bisschen war das ja in Gaggenau der Fall, eben im baden-württembergischen Kleinstädtchen Gaggenau. Da sollte eine Gründungsversammlung stattfinden und plötzlich hieß es dann eben, dass der Justizminister Bekir Bosta auch dazu kommt. Und ich glaube, da wurde dem Bürgermeister von Gaggenau bewusst, das Ganze könnte ihm über den Kopf wachsen. Und es gab dann wohl auch eine Absprache mit der Landesregierung in Stuttgart, mit Herrn Kretschmann. Und auf der anderen Seite eben auch die Klarstellungen jetzt von Juncker und Tusk, zwei Schwergewichte in der Europäischen Union, die sich gegen diese Anwürfe, gegen diese Verunglimpfungen, muss man es ja eigentlich schon nennen, Holland und Deutschland agierten mit Nazi-Methoden, verwahrt haben und ziemlich deutlich gemacht haben, mit dieser Art von Rhetorik entfernt sich die Türkei ein Stück weiter von den Ideen und von den Prinzipien Europas. Das sind schon sehr, sehr deutliche Worte. Die werden so von der türkischen Führung nicht unbedingt, natürlich nicht gut geheißen, aber auch nicht unbedingt verstanden. Denn heute hat Präsident Erdogan wieder nachgelegt, also heute und gestern, hat also in keiner Weise irgendwie im Ton und auch nicht in der Wortwahl eingelenkt.
Maurus Reinkowski, Sie fühlen sich ein in die türkische Seele. Was meinen Sie, weshalb ist diese Konfrontation so stark geworden? Weshalb diese Kraft in diesem ganzen Treiben?
Ja, ob ich jetzt natürlich der führende Seelenversteher der Türkei bin, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt schon ein Muster, das man erkennen kann. Bisher wird ja eigentlich meistens argumentiert, dass Erdogan in ganz klar manipulativer Absicht, also in einer klaren Kalkulation davon ausgeht, dass eben die Konfrontation mit europäischen Regierungen, also mit den Niederlanden, mit Deutschland, dazu führt, dass er sein eigenes Lager hinter sich scharrt. Ich glaube, das ist richtig, das ist sicherlich ein Element. Erdogan ist ein glänzender Taktiker, das spielt eine Rolle. Aber ich finde, dass bei ihm ja doch auch ein Element hinzukommt, das darüber hinausgeht, nämlich so eine Art von Abrechnung mit Europa. Also es gibt in der Türkei eine lange Tradition sozusagen eines sehr ambivalenten Verhältnisses, also eines gespaltenen Verhältnisses gegenüber Europa. Auf der anderen Seite die Suche nach der Anerkennung, auf der anderen Seite die Erfahrung der Ablehnung. Und ich denke, dass auch aus diesem Gefühl heraus, sozusagen dem Gefühl, dass man jetzt Europa mit Worten entgegentreten kann, die man niemals sonst hätte wählen können wollen, dass man das jetzt tun kann. Und dieses Element scheint mir auch hineinzuspielen.
Was hat denn in der Türkei die Stimmung aufgebracht jetzt? Was war entscheidend für Sie? Welches Element? Was hat die türkische Seele verletzt?
Also ich glaube, wir reden ja erstmal nur über Erdogan und eine Gruppe von vielleicht mehreren tausenden hohen Beamten und hohen Politikern, die um ihn herum agieren. Wir reden ja nicht über die Türkei insgesamt. Er kann natürlich die türkische öffentliche Meinung zum großen Grade manipulieren, aber nicht gänzlich. Also wir reden erstmal nur sozusagen über ihn und die Machtelite um ihn herum. Und ich glaube, was natürlich die Radikalisierung hervorgerufen hat, ist, dass Erdogan in einem man kann sagen, erfolgreichen Prozess sehr viele Gegner ausgeschaltet hat. Er hat sehr viele sozusagen Weggenossen hinter sich gelassen, die Gülen-Bewegung und andere. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass er sozusagen Europa sozusagen als einen letzten Art von Ballast sieht, den er abwerfen kann.
Ich möchte noch Herrn Baumgarten fragen. Was meinen Sie, Herr Baumgarten, was hat denn in der Türkei die Stimmung jetzt aufbrechen oder aufschäumen lassen in Bezug auf die Wahlkampfveranstaltungen, die ja eigentlich auch in Minne ablaufen könnten? Aber was reizt sowohl im Westen wie auch in der Türkei?
Also ich denke, und da bin ich mit Herrn Rankowski auch auf einer Linie, es geht ja auch darum, Herrn Erdogan geht es darum und seinen Leuten, seinen Ängsten, wenn man so will, seinen Prätorianern, Herrn Çavuşoğlu, Außenminister, Herrn Bostar, Justizminister, es geht darum, die Temperatur hochzutreiben. Es geht darum, die Abstimmung am 16. April ist keineswegs irgendwie sicher. Das Ergebnis ist lange noch nicht gesichert. Die Kuh ist noch nicht vom Eis, um es mal so zu sagen. Es steht möglicherweise spitz auf Knopf und das merkt die türkische Führung. Und sich dann eben in so eine Eskalation hineinzubegeben, ist ein für Erdogan sehr bewährtes Rezept. Wir haben das erlebt. Im Juni 2015 gab es eine Parlamentswahl. Die AKP, die Regierungspartei von Herrn Erdogan, verlor damals knapp 10%, also 9, irgendwas Prozent und verlor die absolute Mehrheit im Parlament. Herr Erdogan war daraufhin 3 Tage sprachlos in des Wortes wahrem Sinne. Ein Mann, der vorher Wahl gekämpft hatte, wie ein Wahnsinniger, mit einer derartigen Inbrunst, mit einem derartigen Eifer, dass man dieses Wahlergebnis nur deuten konnte als eindeutige Schlappe für Recep Tayyip Erdogan, der damals Präsident war schon, also nicht mehr Regierungschef. Und er hat begriffen an diesem 7. Juni 2015 oder vielleicht auch erst am 8. Juni oder am 9. Juni, jedenfalls am 10. Juni 2015 hat er sich wieder angefangen zu äußern. Und es war klar, dass ihm dieses Ergebnis in gar keiner Weise schmeckt und dass das geändert werden muss. Das Ergebnis war ja schließlich dann, seine Änderungen, dass wir am 1. November 2015 eine Wiederholungswahl hatten. Verwählt, Fragezeichen, nochmal wählen. So könnte man das ausdrücken. Und in der Zwischenzeit, zwischen Anfang Juni und eben Ende Oktober, gab es eine gewaltige Eskalation der Gewalt, die sich immer weiter drehte, diese Spirale der Gewalt. Und Herr Erdogan hat von der Eskalation auf politischer, auf militärischer Ebene, auf der Ebene der Sicherheit immer profitiert. Er hat dann letztlich erreicht, dass die AKP im November 2015 die absolute Parlamentsmehrheit wiedererlangt hat und er hat erreicht, sozusagen durch die Eskalation, die im Sommer, so ab Juni, Juli in der Türkei einsetzte, dass seine Popularität zunächst angestiegen ist. Insofern denke ich, ist das Rezept, jetzt zu eskalieren und sich eben mit Deutschland und der EU und Holland anzulegen. Holland ist übrigens einer der wichtigsten Investoren in der Wirtschaft, in der türkischen Wirtschaft, das grenzt eigentlich an politischem Selbstmord. Aber er guckt nicht nach außen, er guckt nach innen, er guckt auf seine Klientel und er spekuliert darauf, hofft darauf, dass eben die ihm sehr freundlich gesonnenen, um es einfach mal möglichst neutral zu sagen, Medien dieses Spiel mitspielen und die Bevölkerung und eben seinen Anhang vergrößern. Und die Bevölkerung bei der Wahl letztlich mitziehen wird und ihm dieses erwünschte, erhoffte Ja geben wird.
Also schauen wir jetzt mal auf den Wahlkampf der türkischen Regierung, der in den Westen, in den westlichen Ländern durchgeführt wird. Also türkische Regierungsleute kommen hier vorbei, erklären die Umstände des Referendums. Ich möchte wissen, wie türkische Staatsangehörige, die in der Schweiz leben, den Einfluss dieser türkischen Regierung hierzulande einschätzen. Ich frage als erstes unseren Gast, einen weiteren Gast, Mustafa Atici, schweizerisch-türkischer Doppelbürger aus Basel, ist Kurde, gilt als Kebab-Imbiss-Pionier der Schweiz, SP-Kantonsrat auch und ist Vater von 2 Teenager-Söhnen. Herr Atici, welcher Pass, Sie haben beide, ist Ihnen gegenwärtig lieber, der schweizerische oder der türkische?
Also ich bin seit 24 Jahren in der Schweiz. Ich bin sehr gut unterwegs und in der Schweiz fühle ich mich wohl und ich mische überall mich mit und nehme sehr gerne Verantwortung. Und die Lebensweise, Disziplin, Rechtsordnung beeindruckt mich sehr und Daher kann ich dann offen und klar sagen, Schweizer Pass. Damit möchte ich nicht falsch verstanden werden, vor allem bei meinen Landsleuten. Damit es sofort anders interpretiert. Nein, ich trage auch gerne türkischen Pass, aber jetzt kann ich dann eindeutig und Klartext sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich in der Schweiz bin, was ich in den letzten Jahren erreicht habe und was ich bewegen kann. Darauf bin ich überglücklich.
Werden Sie konfrontiert mit den Ideen des Referendums als türkische Staatsangehörige?
Ja, ziemlich viel.
Wie geht das so ab? Erzählen Sie uns das mal.
Also sagen wir so, natürlich, Türkei ist immer ein Thema im Ausland. Wenn ein Land seine Probleme nicht gelöst hat, tatsächlich auch seine Landsleute, spielt es keine Rolle, wo sie leben, sie tragen auch diese Probleme mit. Was heißt das konkret? Also zum Beispiel die ganze Polarisierung. Also meine Lebensweise, bin ich ein ganz moderater Mensch und versuche bei den vielen meinen Landsleuten, unabhängig von ihrer politischen Couleur, auch so vor allem in Integrationsbelangen, sie zu unterstützen. Aber ich merke, es ist sehr, sehr schwierig, sie immer mitzunehmen. Und es wird sehr schnell ein Vergleich gemacht und leider auch im negativen Sinne. Und in den letzten Tagen werde ich öfter darauf angesprochen, ja, was ich dann davon halte. Also ist das gut oder wird das auch für den Landsleuten gut kommen? Und dort habe ich natürlich große Skeptisch. Vor allem.
Ja, wie werden Sie konfrontiert mit diesem Referendum? Gibt es Veranstaltungen, zu denen Sie eingeladen sind, oder werden Sie?
Also ich lebe ja in Basel, und in Basel vor allem kurdisch, alevitische oder linke Community oder Leute aus der Türkei mit so liberaler Gesinnung sind sehr stark, und fast jedes Wochenende ist eine Veranstaltung, und ja, ich werde auch
eingeladen. Ist die Stimmung?
Eingeladen. Also eigentlich, Stimmung ist gut, also es ist nicht so negativ, sage ich einfach, bis ein paar Auftritte von den türkischen Ministern in den anderen Ländern. Und seitdem natürlich stellt man öfter auch diese Frage, und dann fragt man mich auch direkt, ja, jetzt wird auch in Basel oder in der Schweiz auch solche Veranstaltungen organisiert, und was ich dazu sage, wo ich stehe, dürfen Sie diese Veranstaltungen organisieren? Bei uns gibt es Meinungsfreiheit. Was bedeutet diese Meinungsfreiheit für jemand, der Meinungsfreiheit verbieten wird, also will, und wo ich stehe, ja? Solche Fragen bekomme ich.
Ich frage einen weiteren Gast, Mehmet Yafus. Er ist Türke, 49 Jahre alt, hat den deutschen Pass. Herr Yafus, Sie leben seit 2 Jahren in der Schweiz, im Kanton Zug, mit Ihrer Familie, ebenfalls 2 Teenagerkindern. Sie arbeiten im Finanzbereich eines Pharmaunternehmens. Herr Yafus, Sie unterstützen Präsident Erdogan in weiten Teilen. Was spricht für dieses Referendum?
Also ich unterstütze erstmal das Referendum mit einem Ja. Das kann ich deutlich hier betonen. Dabei geht es mir nicht um die Person in erster Linie Erdogan. Die ganze Diskussion, die in den Medien, bei den Politikern geführt wird, ist es so personalisiert und populistisch im Moment, wo die Sache eigentlich untergeht. Und ich habe mich mit der Sache kurz beschäftigt, habe mir auch mal angeschaut, was sich so ändert. Warum ich zum Entschluss gekommen bin, das zu befürworten, ist die jüngere Geschichte in der Türkei, vor allem in den 90er Jahren, wo es mehrfach Koalitionen gab, die nicht mal 1 Jahr oder 2 Jahre gedauert haben. Immer wieder Neuwahlen, wirtschaftliche Krisen, Devaluation der Währung, wo am Ende die Bevölkerung in der Türkei sehr gelitten hat, in jeder Hinsicht, nicht nur wirtschaftlich, auch politische, demokratische Hinsicht. Und daher denke ich, eine politische Stabilität, eine langfristige Stabilität wird der Türkei in jeder Hinsicht gut tun, wodurch alle Parteien oder alle Sichtweisen langfristig profitieren würden. Und daher glaube ich, dass das Präsidialsystem, wofür jetzt geworben wird mit dieser Änderung, der Türkei viel mehr und besser bekommen wird als in der Vergangenheit die Querelen, alle 1,5 Jahre im Schnitt eine neue Regierung bilden, um dann wieder auflösen zu müssen, auch im Hintergrund die ganzen Militärputsch und andere Versuche, die Regierung wieder aus dem Amt zu jagen.
Und, warum das so kommen könnte, das können wir dann noch besprechen. Ich möchte noch fragen, Erdogan wird ja von den europäischen Medien jetzt ziemlich als der Bösewicht dargestellt. Kampagne auch in der Schweiz. Die Tageszeitung Blick forderte Anfangswoche alle Referendumsunterstützer auf, doch besser auszureisen, weil das Referendum Menschenrechte verletzt und da solle man doch auch Konsequenzen ziehen und nicht mehr oder irgendwie in die Türkei zurückgehen. Fühlen Sie sich noch willkommen, Herr Yavuz?
Also ich bin auch, genau wie Herr Atic, längere Zeit schon ein Europäer in Europa, in diversen Ländern gewesen. Und ich genieße und liebe auch die Freiheit und Demokratie in diesem Land, als auch in einigen anderen europäischen Ländern. Insofern, der Aufruf, die Kampagne, überrascht mich nicht besonders, weil es doch eher populistisch ist, wie einige Medien als Kampagne vorgeführt wird. Ich habe aber auch Verständnisprobleme. Worum geht es hier? Es geht, Erdogan wird erstens als Diktator hingestellt. Und ich habe da Verständnisprobleme, wenn in demokratischer Form mit 50% oder 52% am Präsident gewählt worden ist, den erstens als Diktator zu benennen. Wenn es wie in Ägypten durch Militärputsch oder in anderen Ländern auf eine andere Art und Weise an die Macht gekommen wäre, dann wäre ich sofort dabei, erstens. Zweitens, hierbei geht es um Abstimmung über eine Verfassungsänderung. Ich denke, vor allem in der Schweiz haben wir doch sehr gute Traditionen mit solchen Volksabstimmungen und Volksentscheiden. Und ich bin hier gefragt, zur Wahl zu gehen für diese Änderung oder nicht gegen die Änderung abzustimmen. Und wenn ich da mein demokratisches Recht wahrnehme, zur Urne gehe und auch mit Ja stimme, inwieweit hat das jetzt mit hiesigem Dasein voll integriert in Wirtschafts-, Berufs- und gesellschaftliches Leben seit 36 Jahren, gut ausgebildet im Dienste der europäischen Wirtschaft, sage ich mal. Und daher ist, ich nehme das so nicht ernst, die Kampagne vom Blick. Und das ist auch abgehoben, populistisch und nicht sachlich.
Hörerinnen und Hörer kommentieren das auch ähnlich auf unserer Webseite. Barbara Kohler, dort haben wir Kommentare, die in eine ähnliche Richtung gehen.
Also wie in eine ähnliche Richtung?
Jetzt also in Bezug auf die Kampagne, die sagt, Erdogans Freunde sollen vielleicht
jetzt habe ich den Faden
anderen
wieder.
Weg suchen.
Benny Fuchs schreibt aus Schaffhausen einen Kommentar, ich zitiere, Türken, die das möchte gern Diktators Politik unterstützen, sollen doch zurück nach Hause und dort leben oder sich zumindest mal überlegen, was sie hier suchen. Und ich möchte auch noch einen Kommentar anfügen von Leo Nauber aus Zürich. Er schreibt, ich kenne drei Türken, die pflegen praktisch keine sozialen Kontakte mehr aus Angst vor türkischen Repressionen, welcher Art auch immer. Wenn ein Staat in fremden Ländern so Angst verursacht, dann ist das wirklich Machtausübung in fremden Ländern.
Jetzt möchte ich die Frage an alle reingeben. Treibt das einen Keil zwischen den Westen und die Türkei in die Gemeinschaften der Türken, die im Ausland leben, Reinhard Baumgarten, was empfinden Sie, wenn Sie solche Aussagen hören?
Also ich kriege natürlich mit, aus Istanbul kriege ich mit, wie die Diskussionen laufen in Europa, in Deutschland, in Holland, in der Schweiz, in Österreich, dass da schon immer wieder auf diese große Diskrepanz hingewiesen wird in Bezug auf den Auftritt von Ministern zu Wahlkampfzwecken. Zum Beispiel, dass es da heißt, sie fordern ein Recht ein, dass sie zum Beispiel hier vielen Politikern und politischen Aktivisten einfach vorenthalten. Ja, also sie reden dann von Demokratiemangel in Deutschland und von Nazi-Methoden in Holland, während hier gleichzeitig die Medienlandschaft sozusagen eingeebnet wird, während kurdische Bürgermeister, die vom Volk gewählt sind, darauf rekurriert ja Herr Erdogan immer unheimlich gerne, bezieht sich ständig auf das Volk. Das Volk wählt also Bürgermeister und die werden zu Dutzenden abgesetzt unter dem Vorwand, sie hätten Verbindungen zu einer Terrororganisation. Es gibt keinen Staatsanwalt, der genügend Beweise zusammengetragen hat und keinen Richter, der diese Beweise anerkannt hat und ein Verfahren eröffnet hat. Insofern bleibt alles immer im luftleeren Raum hängen, wie auch bei den Journalisten. Vorwurf über Vorwurf. Und letztlich hat es keine juristischen Konsequenzen, die einem Rechtsstaat würdig sind. Die Leute sitzen in Untersuchungshaft und können dort 5 Jahre vor sich hinschmoren. Ich möchte etwas anderes einstreuen. Ich hatte hier eine Begegnung der dritten Art. Ich war also in Beşiktaş, das ist ein Bezirk Istanbuls, in dem auch unser Studio ist. Und dort gibt es den Meydan, das ist ein zentraler Platz in Beşiktaş. Und da fand eine Veranstaltung statt. Da stehen also 2 Lautsprecherwagen links und rechts, einer für die Ja-Kampagne, einer für die Nein-Kampagne. Sehr zivilisiert haben die sich untereinander abgesprochen, wer gerade rede, damit sie nicht über Lautsprecher sozusagen gegeneinander anschreien. Und als dann eine kurze Pause auftrat, bin ich also zu den Befürwortern gegangen, um ein paar Fragen zu stellen. Warum seid ihr denn so vehement für diese Verfassungsänderung? Es gab kein Interview. Wir wurden mehr oder weniger weggejagt, vertrieben. Dann habe ich gesagt, okay, gibt eben kein Interview. Die Aussage lautete, wir dürfen keine Interviews geben. Dann bin ich zu den Nein-Leuten gegangen. Auch die haben mir kein Interview gegeben. Auf etwas weiter weg, 10 Meter entfernt, krakelte eine Frau los, die offensichtlich für Ja war. Woraufhin ich mich in Bewegung setzte mit dem Mikrofon in der Hand und auf diese Frau zuschritt, um zu hören, welche Argumente sie für das Ja vorbringt. Woraufhin sie die Polizei herbeischreien wollte und sie fühle sich in ihrer Freiheit eingeengt. Ich würde ihre Freiheit berauben, weil ich mit dem Mikrofon auf der Straße herumlaufe. Nun muss ich betonen, dass ich eine türkische Pressekarte habe und es ist also völlig normal ist, dass man Menschen befragt. Ich will mit diesem Beispiel einfach mal zeigen, in welcher Atmosphäre wir sind. Und weil Herr Yavuz das vorhin so schön dargestellt hat, dass er dafür ist und auf die 90er Jahre verwies, was ein Irrsinn ist, auf die 90er Jahre zu verweisen, wo man durchaus von den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts sprechen kann und davon sprechen kann, dass Herr Erdogan Verdienste hat. Er hat, ist ja 2002 ist ja die AKP gewählt worden, 2003 wurde Herr Erdogan dann Regierungschef. Er hat ja was bewegt in dem Land. Das ist ja nicht so, dass er die ganze Zeit nur Journalisten einsperrt oder Demonstranten verprügeln lässt. Nein, er hat ja Reformen auf den Weg gebracht Richtung Europa.
Ja, das möchten wir dann noch betonen. Ja, genau.
Reden wir über die Nullerjahre und reden wir dann darüber, und das ist das Entscheidende, was ich sagen will, was wissen die Menschen überhaupt über diese Verfassungsänderungen? Wie viel Inhalt ist da überhaupt transportiert worden? Ich kann Ihnen sagen, wenn ich hier die Medien verfolge, es wird unheimlich viel darüber geredet, ob ja oder nein. Aber es werden überhaupt keine Inhalte transportiert. Die, die das versuchen, wie die CHP, das ist die Republikanische Volkspartei, die größte Oppositionspartei, die kommen quasi nicht vor in den Medien. Und die, das von der pro-kurdischen HDP versuchen, sitzen im Knast. Darüber reden wir hier. Die Menschen sollen über etwas abstimmen, wovon sie gar nicht wissen, was eigentlich in dieser Wundertüte drin ist.
Ja, dann nehmen wir doch das auf. Mustafa Atici, was würden Sie sagen? Was ist der Kern, wovon Sie sich distanzieren auch? Dieses Referendums?
Also, ich denke, ich soll nicht viel weit wegschauen, wenn ich den jetzigen Praxis sehe, wie es in der Türkei geht, wie es mit den Leuten, die anders denken, wie Laizisten, wie Kurden, wie Aleviten oder wie ganz liberale Leute, wie es mit denen umgeht und dass sie verjagt werden, dann soll ich nicht nochmals am 16. April Ja sagen, dass sie jetzt noch mehr unter Druck kommen. Und schon jetzt gewisse Rechts, also viele Gesetze werden ja nicht eingesetzt. Und auch diese Kampagnen im Ausland, gemäß türkischer Wahlgesetz, die sind ja verboten. Und sogar in einer offiziellen Stelle des Staates, so einen Wahlkampf, also auf einem Konsulatgelände und so, das ist auch verboten, gemäß türkischer Gesetzgebung. Und wenn wir sehen, wie es jetzt mit dem umgeht, mit den Minderheiten, mit den Andersdenkenden, dann denke ich, man braucht ja nicht nochmals eine darauf. Also dann, das ist dann klar, in welche Richtung das es nachher gehen wird.
Ich möchte eine Frage jetzt stellen in Bezug auf die Wahlkampfsituation. Was sagen Sie dazu, dass es jetzt diplomatisch ausartet, Herr Maurus Rankowski von der Universität Basel? Was bezweckt Präsident Erdogan damit? Was ist sein Ziel?
Ja, also ich bin Herrn Yavuz sehr dankbar, dass er mit uns diskutiert, weil in der Tat natürlich in der Öffentlichkeit, auch in der Schweiz, die Stimmen überwiegen, die Erdogan sehr stark kritisieren. Und grundsätzlich ist das Argument, wenn ich das kurz noch einschieben darf, richtig, dass man eben nicht so stark personalisieren soll. Das Problem natürlich ist, dass die Personalisierung von Erdogan und seinen Unterstützern selbst eingebracht hat. Das ist ja nicht, dass das von außen in die türkische Politik hineingefügt wird, sondern das ist ja sozusagen ganz klar das Ziel. Und natürlich auch das Referendum ist ja ganz stark auf die Person Erdogan zugeschnitten. Die Frage nochmal, die wir ja vorher schon mal diskutiert haben, woher kommen diese enormen Emotionen? Das haben wir ja schon einmal diskutiert. Und nach wie vor, also ich bin davon überzeugt, dass, oder mein starkes Gefühl ist, so muss ich es ausdrücken, mein starkes Gefühl ist, dass es hier nicht nur um rein rationale Prozesse geht, sondern es geht hier um eine Form der Dynamik, meinetwegen auch des Realitätsverlustes innerhalb der engeren türkischen politischen Elite, die dazu führt, dass man eigentlich die Dosierung und die Provokation nicht mehr einschränken kann. Denn es ist nicht vorstellbar, dass nach dem Referendum, sagen wir, es endet mit einem Ja, dass man innerhalb weniger Monate die Beziehungen zur Europäischen Union wieder kitten kann. Das ist ein nachhaltiger Bruch, ein nachhaltiger Rückschritt in den Beziehungen. Und die Beitrittsfrage natürlich ist ein Punkt, wo man auch lange darüber diskutieren kann. Da gibt es auch zu Recht Aversionen von türkischer Seite. Seit den 1960er Jahren ist die Türkei ein Beitrittskandidat. Das alles ist richtig. Aber dennoch ist sozusagen diese sozusagen tiefe Verletzung des gemeinsamen Verhältnisses ist eine nachhaltige Aktion gewesen, die über das Referendum hinaus wehren wird.
Ich muss Mehmet Yavuz fragen, was denken Sie, fühlen sich Auslandtürken in ihrem Stolz verletzt, wenn Sie jetzt diese Auseinandersetzungen sehen, um Meinungsfreiheit, um die Möglichkeit für dieses Referendum zu werben hier?
Also ich bin nicht besonders politisch aktiv. Ich kann nur für mich sprechen als Otto-Normal-Verbraucher.
Genau, ja, wie kommt das Ihnen
die
vor?
Die ganzen Geschehnisse, was ich über die letzten Tage über Medien verfolge auch, hatten schon ein bisschen mein europäisches, demokratisches Bild ein bisschen zerstört. Warum? Wie ich sagte vorhin, es geht hier um eine Abstimmung eines Referendums mit Ja oder Nein. Die Länder haben, glaube ich, früher schon zugelassen, seit 2004, dass es in den Ländern abgestimmt werden kann, mit den Wahlurnen, in den Konsulaten, was auch immer. So, ich hätte mir gewünscht, von Europa, das spreche ich für Europa, nicht nur für die Schweiz, auch meine eigentliche Heimatstadt, zweite Heimat Deutschland, dass man mit solchen Blockadeaktionen anstatt die eingeladen hätte bzw. erlaubt hätte, von jeder Partei, Gegner sowie Befürworter, mal in offenen Podiumsdiskussionen um diesen Informationsgehalt, worum man hier abstimmt und worum geht es bei den Änderungen, was sind die Vorteile, Nachteile. Das hätte man in aller Öffentlichkeit an die Leute bringen können, denn wir reden immer noch von 1,4 oder 1,6 Millionen Wählern hier. Das ist ein großes Potenzial auch für die türkische Politiker sicherlich. Und daher wäre mein europäisches, demokratisches Bild mit Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und auch für solche Abstimmungen Entscheide ungestört geblieben,
Herr Yavuz,
wenn man allen ermöglicht hätte, die Sache offen darzulegen, die eine Seite verbieten und dann provozieren. Wenn man überlegt, warum hat in den letzten Tagen und Wochen Herr Erdogan auf solche Parolen und sehr hart seine Sprache geändert? War das vor 2-3 Wochen oder hat es danach angefangen, weil eben vor allem, es hat in Deutschland angefangen, mit unehrlicher Politik, mit irgendwelchen Begründungen, die Gegenkampagne mit Absagen und Verwehrung von Landeerlaubnis, was auch immer, und gegengegangen ist. Und ich glaube, da erst dann hat sich das Ganze verhärtet. Im Sinne der Demokratie, Meinungsfreiheit, Wahlversammlung hätte ich es gewünscht, ja, dass man alle zusammen mal unter einem Dach und meinetwegen sehr zentral auf einem Platz oder...
Ja, das haben wir verstanden, Herr Yavuz. Es möchten einen Schritt weiterkommen in der Sendung Forum auf SRF 1. Ihr könnt mitdiskutieren auf 0848, möchte nach möchte euch einladen, zum Telefon zu greifen und auch eure Meinung zu sagen. 0848 440 222. Barbara Kohler, Online-Kommentare kommen rein, zum Beispiel vom Kurt Wirz.
Genau, Kurt Wirz aus Wilching schreibt in seinem Kommentar, Erdogan spielt bewusst mit den kulturellen Unterschieden, aber was er derzeit gegen Holland und Deutschland absetzt, zeigt deutlich, wie wichtig diese Abstimmung für ihn ist. Bei Erdogan geht es um alles oder nichts.
Ja, geben wir die Frage hier in die Runde und diskutieren wir das. Um was geht es beim Referendum? Um was geht es bei der Person Erdogan? Reinhard Baum oder jetzt vielleicht zuerst Maurus Reinkowski. Warum ist es so umstritten?
Ja, es ist, also wir haben ja da schon viel darüber geredet. Das ist, also erstmal vielleicht noch eine Bemerkung zu den Funktionen oder den Mechanismen. Ich finde, man darf natürlich Erdogan nicht alleine diskutieren, sondern wir sehen diese Form des Populismus ja auch in anderen europäischen Ländern. Wir sehen sie in Ungarn, wir sehen sie in Polen. Also wie zum Beispiel Polen reagiert hat auf die Wiederwahl von Tusk, hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu den Reaktionsweisen der türkischen Regierung. Das Problem von Demokratien ist, dass man mit Populisten nur sehr schwer umgehen kann. Also wenn man sozusagen türkischen Politikern Freiheit gibt, überall in Europa aufzutreten und alles zu sagen, was sie wollen, dann hat man sehr viele Effekte, die man nicht will. Also eine Manipulation der türkeistämmigen Bevölkerung, eine Provokation. Wenn man sozusagen dagegen eine Maßnahme ergreift, dann wird gesagt, ja, ihr unterdrückt die Demokratie. Das heißt, man ist eigentlich in einer Situation, egal was man macht, man zieht immer den Kürzeren. Und das ist ja sozusagen quasi auch der Druck, der Trick von Populisten.
Möchte die Frage an Mustafa Atici stellen, schweiz-türkischer Doppelbürger, Kurde auch. Man hört viel von Bespitzelungen jetzt, man hört viel von Kontrollen, orchestriert durch die Regierung in Ankara. Wie sind Sie selber betroffen? Gibt es Fälle, wo Sie sagen können, ja, da hört jemand mit, da will jemand wissen, wie die türkischen Landsleute sprechen, agieren, argumentieren?
Also ja, ich habe auch natürlich alles zuerst in den Medien mitverfolgt. Und dass es tatsächlich solche Bespitzelungen gibt, da gibt es auch Beweise, das konnte man auch in den letzten Wochen und so lesen. Aber ich direkt nicht so groß, bis ich mich in den letzten Tagen zu diesen Bespitzelungen geäußert habe, dass ich dann gesagt habe, ja, wenn es Berichte in der Türkei gibt, dass ihm aus 38 Ländern Bespitzelungen durch türkische religiösen Amt, durch Diyanet stattfanden, dann habe ich mich so geäußert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in der Schweiz so etwas nicht gemacht wird. Und dann nachher die Reaktionen und vor allem in den Sozialmedien und so dann alles mögliche Beleidigungen und auch Drohungen, also auch schriftliche, so mit Hand geschriebene Briefe und so. Und das kann ich natürlich nicht verstehen. Also das zeigt es doch, dass es dann eine negative Energie in diesen Menschen steckt. Und es gibt tatsächlich auch bei vielen Erdogan-Anhängern, dass sie auf jeden Fall nicht bereit sind, irgend auf einen Kommentar über eine Diskussion. Also dann es funktioniert nicht natürlich.
Reinhard Baumgarten, ist auch die Arbeit als Journalist schwierig unter diesen Bedingungen?
Ja, definitiv. Jetzt nicht wegen des Wahlkampfs. Wir haben hier seit dem 20. Juli 2016 Ausnahmezustand. Da gelten ganz besondere Regeln. Wir haben den Fall Deniz Yücel. Das ist der Korrespondent der Tageszeitung Die Welt. Der sitzt jetzt seit über 2 Wochen in Untersuchungshaft. Und ja, was der Staatsanwalt zusammengetragen hat, das hätte jeder Bürger in der Schweiz, in Basel oder in Flensburg oder in Garmisch-Partenkirchen auch tun können. Der hat die Artikel von Deniz Yücel gelesen und darauf basierend hat er jetzt eben Vorwürfe erhoben, von wegen, er sei terroristischer Propagandist, also ein Propagandist für Terrororganisationen und ein Volksverhetzer. Die Volksverhetzung, man traut sich gar nicht, sowas überhaupt zu sagen. Die Volksverhetzung beruht auf einem Witz, den er in einem Artikel verwendet hat. Ich kenne den Witz nicht. Es war ein Witz über Türken und Kurden. Und beide kommen bei den Witzen natürlich, wie das bei Witzen so ist, nicht unbedingt gut weg. Es ist ein Witz gewesen. Das nimmt der Staatsanwalt nun als zum Anlass, um zu behaupten, Yücel habe eben das Volk aufgewiegelt und habe die verschiedenen Volksgruppen gegeneinander aufgehetzt. Also es gibt genügend Witze über Schweizer in Deutschland und es gibt bestimmt auch Witze über Deutsche in der Schweiz. Ich glaube nicht, dass wir deswegen aufeinander losgehen und Kurden und Türken werden wegen Witzen auch nicht aufeinander losgehen. Insgesamt ist das Arbeiten als Journalist viel schwieriger geworden. Nicht nur, weil über uns tatsächlich dieses Damoklesschwert einer nicht beabsichtigten Verhaftung schwebt, siehe Denis Yücel, sondern auch, weil uns schlicht und ergreifend die Gesprächspartner ausgehen. Wir haben bis vor einem Jahr, war das völlig normal, oder bis vor dem Putsch völlig normal, dass wir mit Akademikern reden konnten. Wir haben eine brutale Säuberungswelle gehabt, auch im Bereich der Universitäten. Wir finden viel weniger Gesprächspartner mittlerweile bei Fachleuten, bei Experten, von denen wir der Meinung sind, dass sie mehr zu sagen haben als einfach nur Ideologie. Es ist schwierig, mit der Wirtschaft ins Gespräch zu kommen, um Interviews zu bekommen. Die Herrschenden selbst geben uns überhaupt keine Interviews. Wir können uns also nur dessen bedienen, was sie über die regierungsnahen Sender absondern. Das sind natürlich dann nicht hinterfragbare Aussagen. Also ein Interview, wo man auch mal auf Details hinweisen kann, hinterfragen kann. Stimmen die Rechnungen zur dritten Bosporusbrücke? Fahren 125.000 Autos darüber? Geht das wirklich aus mit diesen PPP-Projekten, diese Private-Public-Projekten, wo der Staat letztlich dafür einsteht, dass die Privatwirtschaft wahnsinnig viel Geld verdient? Das können wir alles nicht hinterfragen. Insofern ist das Arbeiten als Journalist schwieriger geworden.
Ganz kurz frage ich dann auch den Wissenschaftler in unserer Runde, Maurus Reinkowski, ist das auch für Sie ein Problem? Können Sie zum Beispiel in die Türkei reisen, wenn Sie sich so äußern?
Also ich habe meine nächsten Reisepläne im Juli und ein bisschen mulmig ist mir schon, ja. Aber ich vermute mal, ich kann einreisen.
Und Sie, Mustafa Atici, als Kurde in der Schweiz, der sich politisch auch engagiert in der SP, was spüren Sie von dieser Repression, wenn es sie gibt, oder von dieser Überwachung?
Also es können durchaus geben. Es gibt ja Beispiele von den Leuten, die also im Flughafen angehalten worden oder sonst zurückgewiesen worden oder inhaftiert worden. Also die Äußerungen von mir für eine demokratische Gesellschaft, für eine pluralistische Gesellschaft, das ist, die passen zu der aktuellen Politik jetzt in der Türkei nicht. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen jetzt sehr stört. Ja.
Mehmet Yavuz, Ökonom aus Zug und Erdogan-Unterstützer, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie dies hören?
Also um auf die Berichte von oder in die jüngsten Erlebnisse von Herrn Atici zurückzukommen wollen, ich kann das nicht bestätigen, dass hier zumindest in Zug, wo ich auch Wochenenden mal ab und zu im türkischen Kulturverein verkehre, gerade letztes Wochenende hatte ich über 2 Stunden ein Gespräch bei einem Tee mit einem Landsmann, sage ich mal ursprünglich, wo er total gegen Erdogan und seine Politik war. Und ich habe es mir angehört, die kritischen Sachen. Dann sind wir nach dem Tee wieder gut auseinandergegangen. Und von daher gesehen, dass Spitzelungen, Aufspaltungen oder Heucheleien hier stattfinden, das kann ich so nicht bestätigen aufgrund meiner Erfahrung. Und man darf aber auch nicht vergessen, ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Die Türkei, ich war gerade zufällig letztes Jahr im Urlaub in Antalya, als da dieser Militärputsch stattgefunden hat oder der Versuch. Und wenn das einem westeuropäischen Land passiert wäre, ob man dann sofort am nächsten Tag auf weiter normale Demokratie gehen könnte oder ob man erst herausfinden muss, wer die Drahtzieher verursachen und damit das nicht passiert. Ich glaube, das ist in den letzten Monaten geschehen, worauf uns auch Herr Baumgarten berichtet hat, wie die Stimmung da ist. Das alles muss man auch ein bisschen mit dem Hintergrund betrachten.
Dann lassen wir jetzt noch was Hörer dazu etwas sagen hat auf SRF 1 im Forum, der Christoph Blust aus Rüttihof, Kanton Aargau. Wir lassen euch kurz zu, Herr Blust.
Ja, wunderschönen guten Abend, guten Abend miteinander. Ich als Schweizer kann natürlich nicht vollumfänglich das ganze Ausmaß der politischen Situation mit der Türkei verstehen oder analysieren. Aber ich denke, was ich erlebe oder was ich höre, zeigt mir natürlich ganz klar, dass in der Türkei kein objektiver politischer Diskurs mehr herrscht, durch alleine durch die Unterdrückung der Opposition, Bespitzelung und Absetzung vom volkgewählten Bürgermeister. Der Journalist hat vorher das Wort Volksverhetzung in den Mund genommen. Da habe ich an eine Geschichte, die meine Großmutter mir erzählt hat.
Ganz kurz, Herr Blust, sagen Sie noch schnell.
Das Wort Volksverhetzung, da kommt mir einfach die Zeit zwischen 1933 und 1945 in den Sinn. Und was wir in der Türkei erleben, erinnert mich ganz stark an das Ganze.
Dann fragen wir doch in die Runde, wir sind langsam aber sicher schon im Schluss, wohin denn die Türkei steuert. In den letzten Jahren gab es eine Annäherung an Europa. Jetzt könnte es sein, dass das Pendel wieder in eine andere Richtung schlägt. Ich beginne bei Reinhard Baumgarten in Istanbul. Was ist die Richtung, die Erdogan jetzt auch einschlägt mit dem Referendum? Und wo geht die Reise hin?
Wow, das ist so, so unglaublich schwer zu sagen. Es ist wirklich schwer zu sagen. Also es gibt hier sogar schon erste Spekulationen, dass das Referendum möglicherweise gar nicht stattfindet, weil die Stimmung nicht so ist, wie sich das die AKP-Granten und vor allem Erdogan vorstellen. Es wird wohl stattfinden, aber ich möchte nur ganz kurz erwähnen, es gibt durchaus schon unter der Hand die Diskussion, dass es noch absagt. Dann ist die spannende Frage, wenn es nicht absagt und es findet statt am Ostersonntag, am 16. April, bekommt er ein Ja? Dann denke ich, es wird ja hier versprochen von Regierungschef Yildirim und von Herrn Erdogan und von allen, die wichtig sind oder sich dafür halten, dass danach der Terror aufhört, dass es der Wirtschaft wieder gut geht, dass die Touristen wiederkommen. Also es ist so ein bisschen ein Vorgarten des Garten Edens, der so versprochen wird. Alles wird wieder gut. Ich bezweifle das, aber ich denke, wenn er ein Ja bekommt, der Herr Erdogan, gut, Herr Yavuz sagt, wir sollen uns nicht so sehr an der Person festmachen, aber Herr Rankowski hat zu Recht darauf hingewiesen, letztlich ist alles darauf zugeschnitten. Der Wahlkampf und die Änderungen, das ist alles seine Handschrift. Wenn er ein Ja bekommt, wird sich die Lage wahrscheinlich erst einmal kurz beruhigen, aber wir sehen hier wirtschaftlich gesehen und auch gesellschaftspolitisch gesehen, sehen wir hier wirklich sehr, sehr schwierigen Zeiten entgegen. Bekommt er ein Nein, wird die Lage extrem schwierig. Weil ich habe eingangs gesagt, weshalb er so erfolgreich war bei der Wahl 2015 im November, das hatte viel mit der Eskalation innenpolitisch zu tun. Und ich befürchte, wenn es ein Nein geben sollte, dann werden wir hier düstere Tage erleben. Und die schlimmer werden noch als das, was wir in den vergangenen, seit Juli 2016 in den vergangenen 9 Monaten hatten.
In der Türkei gab es viele Militärputsche in den letzten Jahrzehnten. Die Republik besteht seit 100 Jahren schon bald. Maurus Rankowski, was haben Sie das Gefühl? Was ist das für eine Episode, die wir jetzt erleben und wohin steuert das Land?
Ja, ich glaube, wir sprechen ja von der Türkischen Republik als einer Republik. Es gab natürlich schwere Brüche, also die Militärputsche waren entscheidende Einschnitte, vor allem der von 1980. Aber dennoch gibt es dieses Gefühl der Kontinuität. Und man hat das Gefühl, die Türkei tritt ein in eine zweite Republik. Das ist ja auch die Agenda, die eigentlich die AKP vertritt. Und insofern sehe ich auch einen tiefen Einschnitt und ich muss leider auch mit Herrn Baumgarten eine pessimistische Sicht teilen. Also die einzige positive Ausblick, den man haben könnte, wäre, dass ein Nein kommt und dann, dass eine zivilgesellschaftliche Bewegung dieses Nein verteidigt. Aber unter den jetzigen Machtverhältnissen, unter der jetzigen extremen Repression halte ich das für sehr unwahrscheinlich, sodass sowohl ein Ja als auch ein Nein eigentlich kein Weg zu einer deutlichen Besserung sein kann.
Mustafa Atici?
Also trotz vieler Probleme war ich immer optimistisch bis 7. Juni 2015 Wahlen. War es ein tolles Wahlresultat und viele politische Parteien könnten mitmachen. Weil nachher die Erdogan dieses Resultat nicht gefiel und dann nachher gaben dann viele Probleme und seitdem geht es noch in die Tiefe. Und leider muss ich sagen, seitdem sehe ich noch schwarz und ich bin auch der Meinung, nach 16. April, ob ein Ja oder Nein, solange Erdogan so an der Macht ist und AKP an der Macht ist, das für die Türkei schwieriger wird.
Ja, Mehmet Yavuz, haben Sie Vertrauen in diese Abstimmung, dass es mit der Türkei dann besser weitergeht oder gut weitergeht?
Ich bin da optimistisch. Die besten und meisten Reformen, wie vorhin angesprochen, in den Nullerjahren im Rahmen der Stabilität, politischen Stabilität, wie es in den Beziehungen mit Europa weitergehen wird, hängt nicht nur von der türkischen Seite, und da denke ich auch von der europäischen Seite, wie aufrichtig und ehrlich und auch wohlgesonnen die Beziehungen gepflegt werden und auch auf die türkische Politik bzw. Partner Wert gelegt werden. Davon wird das abhängen. Ich bleibe bei meinem Optimismus, trotz der jetzigen hitzigen populistischen Kampagnen hin und her, mit der Stabilität, wie wir sie in den Nullerjahren hatten, dass alle Reformen weitergehen, auch weitere Annäherung an die europäischen Standards, sofern sie noch fehlen. Daher behalte ich meinen Optimismus. Es gibt auch eine Zeit, ein System nach Erdogan, und daher braucht das Land Stabilität, langfristige Stabilität, das ich dann in diesem Präsidialsystem sehe.
Reinhard Baumgarten, wie steht es um die Lust der Türkei nach Europa? Ist das jetzt immer noch ein Ziel oder war es vielleicht gar nie eins?
Doch, es war ein Ziel. Ich denke, es ist doch nach wie vor ein Ziel. Nicht nur jetzt von den liberalen und links angehauchten Menschen, die sich von Europa einfach mehr Bürgerrechte versprechen, Liberalität und mehr Diversität, mehr Pluralismus, mehr Mitbestimmung, mehr Rechtsstaat versprechen. Ich denke, dass ein Ömer Celik, der EU-Minister im Regierungslager ist, und auch ein Herr Çavuşoğlu und vor allem auch eben Präsident Erdogan durchaus in die Europäische Union wollen, aber dass sich die Parameter verändert haben. Wir haben angesprochen auch die, nennen wir es mal, Kränkungen, die die türkische Seite erfahren hat. Nehmen wir hier mal die Äußerungen der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja 2005 das Amt übernommen hat und dann relativ früh schon klargestellt hat, dass mit der EU-Vollmitgliedschaft, das sieht sie überhaupt nicht so. Dann wurde ja der Begriff der privilegierten Partnerschaft geprägt. Und wir hatten einen Reformeifer unter Regierungschef Erdogan, der dann eben, nachdem klar war, dass die Kanzlerin auch mit Sarkozy, dem französischen Präsidenten, einen starken Verbündeten in dieser Einstellung hat, dass diese Bemühungen der Türkei, eben so bald wie möglich Vollmitglied zu werden, eben nicht verwirklicht werden können. Da sind Kränkungen entstanden.
Da frage ich noch Maurus Renkowski, was halten Sie davon? Will Europa überhaupt die Türkei?
Naja, teils, also ein bisschen gezogen, ein bisschen geschoben. Ein großes Problem an der Europäischen Union ist, dass die Türkei wäre kein normaler Mitgliedsland geworden. Also schon zum Zeitpunkt ihres Beitrittes wäre sie mit Deutschland das bevölkerungsreichste Mitgliedsland gewesen. Es wäre sozusagen ein wagemutiger Schritt gewesen, auch sozusagen ein wichtiger Schritt, aber natürlich auch ein riskanter Schritt in der Weise, dass man mit der Türkei ein Mitgliedsland gewonnen hätte, das in der identitären Vielfalt, in der Problemhaftigkeit weit zum Beispiel über Großbritannien als Mitgliedsland hinausgegangen wäre. In der jetzigen Situation, in der jetzigen Verfasstheit der EU, die bräuchte ungefähr 10 Jahre, um sich auf dieses Projekt vorzubereiten, scheint mir das vollkommen undenkbar. Technisch ist das nicht möglich zurzeit.
Mustafa Atici, ein Satz, wie haben Sie das Gefühl, wie sich die Situation entwickeln wird für Sie, in einem guten oder in einem schlechten Sinne?
Also ich möchte meine Hoffnung immer noch behalten, aber wenn ich die Praxis sehe, sieht es schwarz aus. Aber ich möchte unbedingt diese Gelegenheit nutzen und an meine Landsleuten, also aus der Türkei, noch einen Appell. Also ich finde es sehr wichtig, dass man wirklich Rechtsordnung, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit, was wir hier haben und erleben, auch bitte schön für den Heimatland auch in diese Richtung appellieren.
Ein Satz, Mehmet Yavuz, sehen Sie das auch so?
Ja, da kann ich mich anschließen. Dass man die Gepflogenheiten und den Genuss, den man hat, auch in der Türkei pflegen sollte. Aber das Präsidialsystem wird aus meiner Sicht nicht daran großartig rütteln.
Das war das Forum. Ich bedanke mich fürs Mitdiskutieren online und bei meinen Gästen hier rund um den Tisch, hier im Studio und in der Ferne.
SRF 1 Forum.
Gast war bei Michael Sali, der Mustafa Atici, schweizerisch-türkischer Doppelbürger und SP-Politiker von Basel, der Mehmet Yavuz, Ökonom aus Zug, der Marus Reinkowski, Islamwissenschaftler an der Universität Basel und der Reinhard Baumgarten, zugeschaltet aus Istanbul. Er ist jetzt Korrespondent. Die Sendung Forum zu jeder Zeit zum Nachhören bei uns im Internet unter srf1.ch. Von dort einfach bei den Sendungen oben rechts im Suchfeld Forum eingeben und dort könnt ihr übrigens auch die Hörerdiskussion online mitverfolgen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.